Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 15. Die beiden Freundinnen nahmen sich also nicht Zeit, ihre Koffer bringen zu lassen, um neue Kleider anzulegen. Sie begaben sich nach dem Speisesaale. Dort befand sich der Kapitän mit der Baronin allein. Sie erhoben sich. Das Auge der Baronin fiel auf ihre Stieftochter und sofort wurde ihr Gesicht blass. Vor 2 Jahren war Marion fast noch Knospe gewesen, jetzt aber hatte sie sich zur vollen Rose entwickelt. Die Baronin erkannte, dass sie sich mit ihr nicht messen, nicht vergleichen könne. Der bereits früher gefühlte Hass bohrte sich in diesem Augenblick unausrottbar tiefer ein. Dennoch aber trat sie ihr entgegen, um sie zu umarmen. Aber diese Umarmung hatte ganz den Charakter eines Frondienstes, den man so schnell wie möglich zu überwinden sucht. Auch Nanon wurde von der Herrin des Hauses bewillkommnet. Dann begann man wortlos zuzulangen, bis der Kapitän denn doch die Peinlichkeit dieser Stille fühlte und seinem schweigsamen Charakter Gewalt antat, indem er fragte: »Hast du gehört, Marion, dass ein Moseldampfer untergegangen ist?« »Ja«, antwortete sie, indem sie ihn groß und ernst anblickte. »Ich glaube, dir geschrieben zu haben, dass ich dieses Schiff benutzen würde. Ich erwartete eine Frage von dir.«
»Warum? Ich sehe ja, dass du mit einem anderen Schiffe gekommen bist. Was soll da die Frage nützen?«
»Woher weißt du das, Großpapa?«
»Ich sehe es daraus, dass du überhaupt angekommen bist. Wärest du unglücklicherweise mit jenem Dampfer gefahren, so lebtest du nicht mehr.«
»Wir sind beide mit ihm gefahren. Wir wurden von 2 mutigen Männern gerettet.« Das erregte denn doch das Interesse des Alten und der Baronin.
»Wirklich?« frug der Erstere rasch. »Erzähle, Marion.«
»Ja, erzähle«, bat auch die Letztere, und mit gut gespielter Teilnahme fügte sie hinzu: »Mein Gott, wenn du ertrunken wärest, welch ein Schreck, welch ein Herzeleid!« Alexander sprang auf, er war wahrer als seine Mutter. Er schlang seine Arme um Marions Hals und rief: »Hätte ich das gewusst, so wäre ich gekommen, um mit dir vom Schiffe bis an das Ufer zu schwimmen.« Sie liebkoste ihn und erzählte den Unfall in kurzen, aber ergreifenden Worten. Als sie geendet hatte, rief Alexander: »Das waren 2 mutige Männer wie mein Monsieur Müller, welcher mich vom Abgrunde hinweggerissen hat. Ich möchte sie wohl kennenlernen. Wie heißen sie?« »Der eine, welcher Nanon rettete, ist der Kräutersucher des Dr. Bertrand aus Thionville. Den anderen, welcher mich ans Ufer brachte, kennen wir nicht. Er ging fort, ohne uns seinen Namen wissen zu lassen.« Dr. Bertrand kannte zwar diesen Namen, aber er hatte vorgezogen, ihn nicht zu nennen. Er hatte jedenfalls im Sinne gehabt, den Damen eine Überraschung zu bereiten, wenn sie ihren Retter so unerwartet auf Autry finden würden. Während des weiteren Verlaufs des Frühstücks wurden die letzten Erlebnisse auf Schloss Autry erwähnt und dabei wurde Müller öfters genannt, ohne dass Marion ahnte, dass er und ihr Retter ein und dieselbe Person seien. Man saß noch bei Tafel, als sich unten im Hofe Pferdegetrappel hören ließ. Der Kapitän trat an das Fenster und rief, sobald er einen Blick hingeworfen hatte:
»Besuch! Endlich kommt er! Endlich ist er da!«
»Wer?« fragte die Baronin.
»Oberst Graf Rallion.«
»Ah, dem muss man entgegengehen.« Sie erhob sich in ungewöhnlicher Eile von ihrem Platze und verließ an der Seite des Alten den Speisesaal. Die beiden anderen Damen mussten der Höflichkeit wegen folgen, doch taten sie es langsam. Auch Alexander schien sich nicht zu überstürzen. »Er konnte bleiben, wo er war«, sagte er. »Ich liebe diesen Rallion nicht.« Marion warf einen beinahe zufriedenen Blick auf ihn. Hatte er ihr vielleicht aus dem Herzen gesprochen? Als sie den Schlosshof erreichten, wurde der Graf soeben vom Kapitän und der Baronin mit ausgesuchtester Höflichkeit begrüßt. Er trat sodann zu den beiden Freundinnen, küsste ihnen die Hand und sagte: »Verzeihung, dass ich gleich den ersten Tag Ihrer Anwesenheit auf Autry benutze, mich nach Ihrem Wohlbefinden zu erkundigen. Es gibt Liebepflichten, deren Erfüllung man keine Sekunde lang aufschieben möchte.« Marion verneigte sich stumm. Er wendete sich aber sogleich zu den anderen und improvisierte eine Menge Artigkeiten, während derer man die Treppe emporstieg. In diesem Augenblicke kam Müller herab. Er blieb in untertäniger Haltung stehen, um die Herrschaften vorüberzulassen. Marion sah ihn und erstaunte freudig. Auch Gallion erblickte ihn. Seine Überraschung war so überwältigend, dass er ausrief: »Morbleu, das ist ja der deutsche Billardtölpel. Was tut er hier?« Alle erschraken und blickten auf den Beleidigten, was er tun werde. Dieser jedoch sah den Grafen gar nicht an. Er machte den beiden jungen Damen eine Verbeugung und schritt vorüber. Das Gesicht Marions war wie mit Blut übergossen. Schämte sie sich der Roheit des Grafen oder der Feigheit Müllers? Wer hätte dies wohl sagen können? Der Kapitän zuckte verwundert seine Achsel. Er konnte gar nicht begreifen, dass ein so ausgezeichneter Schütze und Fechter wie Müller war, eine solche Blamage sich gefallen ließ. Als man den Saal erreichte, fragte der Oberst: »Aber, lieber Kapitän, was tut denn dieser Deutsche bei Ihnen?«
»Er ist der Gouverneur Alexanders«, antwortete der Gefragte.
»Fein, Doc, da wird unser Alexander sehr viel lernen. Dieser Mann versteht weiter nichts als Billards zu zerstoßen.« Alexander biss sich auf die Lippen, um sich zum Schweigen zu zwingen, aber es gelang ihm nicht. Er blickte den Sprecher herausfordernd an und antwortete: »Wissen Sie, dass dies sehr unhöflich von Ihnen ist? Wenn Herr Müller nur wollte, so würde er Ihnen beweisen, dass er mehr versteht, als Sie zu glauben scheinen. Er ist mein Lehrer und ich erkläre, dass er außerdem mein Freund ist. Ich werde nicht dulden, dass man ihn beleidigt.« Der Oberst blickte den jungen Menschen mit dem höchsten Erstaunen an. Bald aber spielte ein sarkastisches Lächeln um seine Lippen und er antwortete: »Ihr Freund? Ah, ich beneide ihn um einen so mächtigen Schutz, lieber Alexander.« »Er bedarf zwar dieses Schutzes nicht«, sagte der Angeredete, »denn er ist selbst Mann genug und steht als Mitbewohner unseres Hauses natürlich unter dem Schirm desselben, was jeder gebildete Mann respektieren wird. Trotzdem aber werde ich keineswegs dulden, dass in einem unfreundlichen Tone von ihm gesprochen wird. Er hat mir das Leben gerettet. Ich muss ihm dankbar sein.« Marion warf einen Blick auf den Bruder, in welchem sich Erstaunen mit wohlwollender Anerkennung paarte. Im Gesichte seiner Mutter zeigte sich der deutlichste Stolz ausgesprochen und sogar der Kapitän zog seine Schnurrbartspitzen in einer Weise durch die Finger, in welcher sich eine Art Beifall zu erkennen gab. Der Oberst bemerkte dies. Er schien sich darüber zu ärgern, denn er meinte unter einem höhnischen Lächeln: »Das Leben gerettet? Das ist etwas anderes. Dieser Mensch scheint vom Zufalle bestimmt zu sein, aller Welt das Leben zu retten. Man möchte ihn beneiden.« Da sagte Marion in einem Tone, welchem ein leichter Nachdruck anzuhören war: »Ich möchte da keineswegs von Zufall sprechen. Er besitzt Mut und Entschlossenheit, zwei Eigenschaften, welche anderen allerdings oft entgehen. Kein Wunder, dass diese anderen dann allerdings zur Lebensrettung nicht bestimmt erscheinen.« Und nach diesen Worten, welche noch eine leichte Röte der Scham in das Gesicht des Obersten brachten, fuhr sie zum Kapitän gewendet fort: »Dieser Monsieur Müller ist es nämlich, welcher mit mir durch den Fluss geschwommen ist.«
»Wirklich?« frug der Alte erstaunt.
Das war jedoch auch das einzige Wort, welches er sagte. Seine Enkelin hatte sich in Todesgefahr befunden und war gerettet worden. Ihr Retter war der neue Lehrer, das wusste man nun. Was war da ein großes Aufhebens notwendig? Der Kapitän hatte seit gestern so viel sprechen müssen, dass es ihm heute nicht einfallen konnte, über diese Angelegenheit viele Worte zu verlieren. Die Baronin jedoch fühlte gar wohl die Verpflichtung, als Dame des Hauses wenigstens eine Bemerkung zu machen. Sie sagte im Tone des Erstaunens: »Er ist auch das gewesen? Welch ein Zufall! Man ist ihm wirklich zu Dank verpflichtet?« Alexander ergriff die Hand der Schwester und rief aus: »Auch du verdankst ihm dein Leben, liebe Marion, und nun muss ich ihn noch einmal so lieb haben. Ich werde ihm nachgehen, um ihm dies mitzuteilen.« Er sprang vom Stuhle auf und verließ den Saal, ohne sich von den anderen abhalten zu lassen. Es gelang ihm freilich nicht mehr, Müller zu Gesicht zu bekommen, denn dieser hatte das Schloss bereits verlassen und schritt durch den Park dem Walde zu. Es trieb ihn hinaus in denselben aus verschiedenen Gründen. Er war jetzt noch Herr seiner Zeit. Der Unterricht hatte noch nicht begonnen und durch die Ankunft des Obersten waren die Schlossbewohner jedenfalls so in Anspruch genommen, dass seine Abwesenheit jedenfalls nicht missfällig bemerkt werden konnte. Er hatte Marion wieder gesehen, zwar nur auf einen Augenblick, aber dieser Augenblick hatte doch sein Herz erregt, so dass er die Einsamkeit suchte, um den süßen Gedanken an die Geliebte nachhängen zu können. Die Beleidigung, welche ihm von dem Obersten widerfahren war, hatte ihn wenig berührt. Er wusste, dass die Zeit kommen werde, in welcher er mit diesem Manne zusammengeraten müsse, und er hielt sich für stark genug, diesen Zusammenprall siegreich auszuhalten. So strich er langsam durch den Wald, nur mit seinen Gedanken beschäftigt und wenig auf seine Umgebung achtend. Das Bild der Geliebten begleitete ihn. Er träumte mit offenen Augen. Er sah ihre herrliche Gestalt, er blickte in ihre köstlichen Augen. Er hörte den seltenen Wohlklang ihrer Stimme und es war ihm, als fühlte er ihren schwellenden Busen gerade so an seinem Herzen, wie in den Augenblicken, in denen er sie von der Mosel nach dem Meierhofe getragen hatte. Es verging Viertelstunde auf Viertelstunde. Er achtete nicht darauf, denn für einen Menschen, dem unter den göttlichen Regungen einer gewaltigen, selbstlosen Liebe das Herz im Busen klopft, gibt es keine Zeit. Er fühlt den Odem, den Hauch der Ewigkeit in der Brust. Da hörte er plötzlich eine sehr bekannte Stimme neben sich. »Ah, Herr Doktor, grüß Sie Gott!« Er blickte auf. Vor ihm, auf dem schmalen Waldpfade, stand sein Diener Fritz, der ihn unter einem freundlichen Lächeln mit seinen guten, treuen Augen betrachtete.